Hallo und herzlich willkommen. Ihr habt wieder eingeschaltet bei In Principio, unserem Bibelpodcast. Mein Name ist Christelle Köhler und ich bin Neutestamentlerin.
Und mein Name ist Till Magnus Steiner und ich bin Alttestamentler. Und ab kommenden Sonntag lesen wir auch wieder kontinuierlich weiter im Evangelium nach Lukas. Und da sei am Anfang unserer Folge direkt mal darauf hingewiesen, falls ihr sie noch nicht gehört habt, wir haben eine sehr gute Spezialfolge dazu gemacht, in der wir euch einmal so einen Überblick über das Lukas-Evangelium geben. Das verlinken wir auch unten in den Shownotes. Wenn ihr da noch mal reinhören wollt, herzliche Einladung dazu.
Jetzt springen wir aber in die Texte dieses Sonntags. Wir sind im dritten Sonntag im Jahreskreis und wir sagen ja auch immer, die Bibel ist sowieso schon eigentlich eine ganz große Bibliothek, ein ganz großes Lebensbuch. Und in den Texten dieses Sonntags haben wir gedacht, es ist nicht nur das Lebensbuch, es ist auch ein lebendiges Buch. Denn wir werden ganz viel darüber lesen und hören dürfen, wie die Schrift, wie das Wort Gottes und auch das, wo sein Geist draus spricht, inszeniert wird, wie es gelesen wird, aber auch wie es vermittelt wird und wie es immer wieder gelingt, das, was man gelesen hat und was einem vermittelt wurde, auch in den Alltag zu übersetzen oder man könnte eben auch sagen, wie das aktualisiert werden kann.
Tja, ein Buch, das eben nicht gelesen wird und über das nicht gesprochen wird, ist ein totes Buch. Zum Glück ist unsere Bibel nicht ein Buch, das in die Vergessenheit geraten ist, sondern es ist eben ein Lebensbuch, wie Christelle gerade schon gesagt hat. Und das wird sehr, sehr deutlich direkt in der ersten Lesung am kommenden Sonntag. Die erste Lesung steht im Buch Nehemia. Jetzt sind wir mal nach dem Exil historisch, nicht wie die ganze Zeit mit dem Propheten immer im Exil. Israel ist zurück in sein Land gekehrt. Jerusalem ist wieder aufgebaut. Die Mauer steht. Das ist schon alles wichtig. Aber der entscheidende Moment im Buch Nehemia ist dann im 8. Kapitel, und den hören wir am Sonntag. Das Volk geht jetzt zu Ezra, dem Schriftgelehrten, und sagt, hol doch mal die Tora, wir wollen hören, was da drin steht in diesem Wort Gottes.
Wir erleben also ein wissbegieriges Volk. Das Volk, die Gläubigen hier in diesem Nachexilszustand in Jerusalem, sie wollen zurück zu dem, was Gottes Wort und Gottes Weisung ist. Zurück nicht im Sinne von, es ist total in Vergessenheit geraten. Aber sie sagen, jetzt sind wir doch wieder neu in dieser Stadt. Wir wollen uns auch wieder neu ganz bewusst orientieren an Gottes Weisung. Und das ist ja das, was wir in der Heiligen Schrift, im Alten wie im Neuen Testament und was auch beide Religionen, Judentum und Christentum für sich als wichtig empfinden, dass wir eben in der Schrift Gottes Wort begegnen dürfen. Und dass wir aus diesem Wort heraus am Ende auch weiter in die Zukunft gehen können. Und das ist ja der Ausgangspunkt dieses schönen Nehemia-Textes.
Denn bei Nehemia fängt hier im 8. Kapitel ein Weg an, der bis ins 10. Kapitel führt, das genau das widerspiegelt, was du, Christelle, gerade gesagt hast. Denn nachher in Kapitel 10 wird dann der Bund des Volkes mit Gott wieder ausgehend vom Volk geschlossen. Also die Definition, wie geht der weitere Zukunftsweg, wird in Kapitel 10 dann beantwortet. Der Weg geht weiter mit Gott. Aber wir sind erstmal in Kapitel 8 und grundlegend für den Weg, das sagt uns das Kapitel 8 hier, ist es eben, dass diese Tora vorgelesen wird, was auch zeitaufwendig sein kann. Hier sagt der Text ganz, ganz deutlich, vom frühen Morgen bis zum Mittag las Ezra die ganzen Gesetzestexte vor.
Vielleicht lese ich aber einfach mal den Vers 8 vor, denn das ist so ein bisschen ein zentraler Vers und der erzählt nicht nur von morgen bis zum Abend, dass man vorliest, sondern auch, ja, dass das so eine Art von Dreiklang ist, in dem dieses Wort hier dem Volk wieder präsentiert wird. Das heißt hier in Vers 8, man las aus dem Buch der Weisung Gottes in Abschnitten vor und gab dazu Erklärungen, sodass die Leute das Vorgelesene verstehen konnten.
Ich hatte eben schon darauf hingewiesen, dass es eine lange Veranstaltung war, wo man darauf noch hinweisen muss, dass das ganze Volk wirklich anwesend ist. Das gesamte Volk, Männer, Frauen, Kinder, alle, die es verstehen können, hören zu. Und eigentlich fängt der Text an, dass ja Ezra das vorlesen soll. Aber bei dem Vers, den du, Christel, gerade vorgelesen hast, ist super spannend. Allein schon das erste Wort. Man las aus dem Buch. Jetzt kann man sich das vorstellen. Wie passierte das? Gab es eine Figur vorne? Ezra verkündet es allen. Oder gab es eben kleine Gruppen, was eben Vers 7, den wir nicht lesen, eher nahelegt, dass kleine Gruppen sich zusammensetzten, man las die Texte und es reicht eben nicht einfach das Wort zu verkünden, sondern man muss es auch erklären. Man muss darüber reden, man muss es ins Gespräch bringen. Man muss sich sozusagen durch diese Worte durcharbeiten, damit sie lebendig werden in der Gemeinschaft.
Das ist ja vielleicht auch das, was so ein bisschen, ja genau, die Lücke von Vers 7 ausmacht. Das hast du gerade schon gesagt. Denn vorher in Vers 6, da wird groß und davor auch groß inszeniert, dass eben Esra erstmal derjenige ist, der vorliest. Ne? Das ganze Volk lauscht der Weisung des Buches, heißt es in Vers 3. Und er steht extra auf einer Kanzel aus Holz, die dafür errichtet worden war. Ja? Also es ist wirklich eine Inszenierung dieses Lesevorgangs. Der öffnet das Buch, er schlägt es auf, alle Augen sind auf ihn gerichtet. Da ist Esra wirklich dieser Vermittler. Und das ist total schön, wie du das erzählt hast, dass dann aber doch irgendwie ja alle am Ende zu Vermittlern werden müssen und sich selber durch Lesen nochmal aneignen, worum es geht.
Da passiert, glaube ich, meiner Ansicht nach auch Religionsgeschichte etwas sehr, sehr Bedeutendes. Denn wir haben diese tolle Szene, die du beschrieben hast, dass Esra da auf einer Bühne steht. Das ist ein Rückverweis auf Salomo und die Tempeleinweihung. Denn da kommt auch diese Bühne auf einmal vor. Also da, der Tempel wird groß eröffnet, die Bühne ist da und Salomo tritt auf. Hier aber ist die Bühne eben nicht für den Tempel. Wir sind nicht mal im Tempelbereich. Das ist ja ganz am Anfang des Textes. Wir sind am Wassertor. Wir sind nicht im heiligen Bereich, sondern die Bühne gilt jetzt dem Wort Gottes selbst, das von Esra vorgetragen wird, von vielen vorgelesen wird und dann von vielen erklärt wird, damit wirklich alle dieses Wort in der profanen Welt außerhalb des Heiligtums verstehen, hören und dann danach leben können.
Das Spannende, und das ist ja wirklich auch für uns bis heute eigentlich das Wesentliche, es geht die Kanzel, dieser Ort des Wortes, so könnte man es ja auch nochmal übersetzen, ist nicht für denjenigen da, der daran steht, sondern für das, was dort liegt und was vorgelesen wird. Also es ist wirklich ein Ort des Wortes. Das ist ja auch in unseren liturgischen Rahmentexten tatsächlich im Christentum ganz wichtig, dass wir diesen Ort des Wortes auch in den Kirchräumen haben, parallel zum Ort der Eucharistie, also dem Altar. Da ist eben wirklich ja der Ambo ein ganz wesentlicher Ort, wo wir auch im Christentum etwas vollziehen, was Gemeinde bildet und Gemeinschaft stärkt.
Aber entscheidend ist weder derjenige, der die Heilige Schrift da vorliest, noch der Ort, wo sie vorgelesen wird, sondern bei Nehemia ganz, ganz deutlich die Reaktion des Volkes. Wie reagieren die Zuhörer, denen das verkündet wird? Und das ist bei der Lesung am Sonntag dramatisch und wow einfach. Alle Leute weinten, als sie diese Worte der Weisung hörten.
Es ist im Prinzip ja ein ganz großer Kinomoment, so könnte man vielleicht sagen. Das ganze Volk ist irgendwie ergriffen, nachdem vorher etwas vorgelesen wurde. Eine höchst emotionale Reaktion. Und die scheint so ein bisschen schwierig zu deuten, denn Esra und Nehemia, von denen hier der Vers 9 spricht, die sagen dann ganz bewusst zum Volk, seid nicht traurig und weint nicht, obwohl das Volk ja offenbar gar nicht in Trauer ist, sondern wirklich einfach so bewegt von dem, was sie da gerade hören, was ja auch für uns ein sehr schönes Bild ist.
Ganz viel bleibt da offen. Wir wissen nicht genau, worauf das Volk reagiert, also was wird genau vorgelesen, das ist ja auch offen. Wir wissen die Weisung, das kann vieles sein. Das kann nur das Buch Deuteronomium sein. Das können auch die ersten 5 Bücher Mose, wie man im evangelischen Kreise sagt, sein. Man weiß es nicht. Und wir wissen auch nicht, was da erklärt wird. Aber im Mittelpunkt steht eben genau diese Reaktion. Und da wissen wir auch nicht, warum weint das Volk? Ist es einfach emotional berührt von der Tiefe des Gotteswortes? Oder, was ich glaube, was hier nahe liegt, das Gottesvolk versteht, welche Weisungen sie nicht bisher befolgt haben, was sie ins Exil geführt hat. Vielleicht fühlen sie dann die Schuld, die daraus erwächst, dass sie dieser Weisung eben nicht gefolgt sind. Und wenn man das so deutet, wird das Ende nämlich noch kinomäßiger, weil dann nämlich die große Verkündigung kommt, nein, 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 das Gesetz ist gar keine Last. Das Gesetz eröffnet euch die Zukunft und in diese Zukunft könnt ihr mit Freude aufgrund dieses Gesetzes gehen.
Du meinst den Vers 10, der den Text abrundet, da heißt es dann, macht euch keine Sorgen, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Das ist der Aufbruch. Aber das Spannende ist, dass der Aufbruch, dieser Wechsel und dieses Emotionale ja verbunden ist mit einem Wort, das uns dann auch rüberspringen lässt ins Lukas-Evangelium. Denn zweimal ist hier in diesen letzten Versen 8 bis 10 vom Heute die Rede. Also heute verändert sich was, dieses Lesen des Wortes, das Wort nochmal neu präsentiert bekommen, sich selbst auch damit auseinanderzusetzen in diesen kleinen Gruppen und auch etwas daraus zu ziehen für sich ist ja zu verstehen. Auch das wird ja mehrfach betont. Das führt dazu, dass sich mit diesem Tag, mit diesem Moment des Lesens und Hörens etwas verändert. Es gibt ein Heute und dieses Heute grenzt die Vergangenheit, auch die Exilszeit, ab von dem, was jetzt neu passieren kann, wenn man wieder zurück in Jerusalem ist. Es ist eine Aktualisierung im wahrsten Sinne des Wortes, weil jetzt verändert sich etwas.
Heute ist ein heiliger Tag. Das hat viele Dimensionen. Heute ist ein heiliger Tag, weil ihr habt die Weisung Gottes gehört. Ihr habt darauf reagiert. Es ist eben der Tag eurer Zukunft. Hier fängt wirklich eure Geschichte mit Gott ganz, ganz neu an. Und auf der Basis geht es dann weiter bei Nehemia. Nächstes Kapitel ein Bußgottesdienst, übernächstes Kapitel ein Bundesschluss. Heute ist der Anfang für eine neue Zukunft. Und auch so einen einschneidenden Punkt haben wir dann direkt beim Evangelium. Wir wissen schon, dass Jesus schon durch die Gegend gezogen ist, in Synagogen aufgetreten ist. Aber dann kommt ein großer Paukenschlag für Lukas, weil Jesus kommt zurück in seine eigene Synagogengemeinde in Nazareth, in der er groß geworden ist. Und für Lukas ist das sehr, sehr wichtig. Darauf weisen wir auch in unserer Spezialfolge hin. Lukas baut etwas um. Bei Markus ist diese Szene ein bisschen später, im 6. Kapitel erst. Lukas fängt hier mit dieser Synagogenszene das öffentliche Wirken Jesus sehr pointiert an, indem er seine Hauptbotschaft schon direkt setzt.
Für alle von euch, die jetzt vielleicht sogar mit dem Text vor sich die Folge hören, ein kleiner Hinweis, wir starten quasi mit dem zweiten Teil dieses Evangeliumstextes, der uns am Sonntag vorgelesen wird. Zunächst haben wir den Anfang, das Proömium, Lukas 1, das sind die ersten Verse des Evangeliumstextes. Wir würden jetzt erstmal auf den Teil aus dem 4. Kapitel gucken, der genau wie du, Till, gerade gesagt hast, ja eben der Teil ist, wo Jesus eigentlich sein öffentliches Wirken wirklich beginnt. Jesus kehrt jetzt also erfüllt von der Kraft des Geistes zurück, quasi in seine Heimatregion nach Galiläa und er macht so ein bisschen so eine Synagogentour, so hört es sich ein bisschen an. Es heißt in Vers 15, er lehrte in den Synagogen und wurde von allen gepriesen. Das passiert also so allgemein und jetzt kommt der Heute-Moment im wahrsten Sinne des Wortes, der herausgehobene Moment, den der Evangelist uns präsentieren will, der mit Vers 16 beginnt und der irgendwie so ein ganz großartiges Finale auch hat in diesem Text.
Machen wir es auf den Weg zu diesem Finale. Und wieder, wie bei der ersten Lesung, sind wir in einer Situation, wo die Worte Gottes gelesen werden. Wir sind im Schabbat-Gottesdienst. Dazu gehört es, dass eben ein Teil der Heiligen Schrift aufgeschlagen wird. Der Text legt uns sogar nahe, dass eben die Prophetenrolle Jesaja Jesus gegeben wurde und Jesus, so lese ich es, selbst nach einer Bibelstelle suchen konnte, die er gelesen hat. Es stand da nämlich so schön, er fand die Stelle, wo geschrieben steht. Und dann kommt der erste Paukenschlag dieses wunderbaren Abschnittes. Denn es kommt ein Jesaja-Zitat, was uns direkt auch wieder in den Kontext des ganzen Evangeliums reinzieht, sowohl nach vorne als auch nach hinten. Da steht nämlich, der Geist des Herrn ruht auf mir. Da merkt man direkt, war mal dieses Zitat, das führt ja hin zu Jesus. Da haben wir direkt die Taufe, die wir vorher gelesen hatten. Jesus, auf den der Geist runtergekommen ist. Und jetzt geht das Zitat weiter und erklärt uns, was für den Lukas so unglaublich wichtig ist. Was ist denn die Sendung von Jesus?
Auch das programmatisch. Es heißt hier, es geht darum, den Armen die frohe Botschaft zu bringen, den Gefangenen die Entlassung, den Blinden das Augenlicht zurückzugeben, die Zerschlagenen in Freiheit zu setzen und darauf läuft es hinaus, ein Gnadenjahr des Herrn auszurufen. Ist jetzt für uns in so einem heiligen Jahr vielleicht auch noch mal ein kleiner, schöner Moment der Verknüpfung zwischen unserem Leben und der Schrift. Aber es geht darum, deutlich zu machen, das meint ja dieses Gnadenjahr und alles davor, Gott ist mit uns, Gott verändert Wirklichkeit, Gott schenkt uns etwas Neues und das dürfen wir immer und immer wieder erleben.
Dieses Jesaja-Zitat, oder es sind im Endeffekt zwei Jesaja-Zitate, die zusammengearbeitet sind, machen eben sehr, sehr deutlich, dass das Wort Gottes, das da niedergeschrieben ist, eine realitätsverändernde Wirkung haben kann. Jetzt aber erstmal in der Situation, wo wir uns befinden, ist es erstmal das verkündete Wort. Aber wir sind eben schon auf dieser Spur, wenn es da heißt, der Geist des Herrn ruht auf mir und Jesus liest das vor, dann merken wir ja schon, wo die Richtung hingeht. Und dann kommt aber, was auch beim Lesen ja unglaublich wichtig ist, Jesus liest also dieses Zitat vor und da ist so ein kurzer Moment, wunderbar beschrieben, wo er sich hinsetzt und die Spannung unglaublich steigt. Dieser Übergang zwischen Lesen und dann Predigen oder Auslegen wird wunderbar beschrieben in Vers 20. Dann schloss er die Buchrolle, gab sie dem Synagogendiener und setzte sich. Die Augen aller in der Synagoge waren auf ihn gerichtet.
Auch eine große Inszenierung. Es geht darum, was passiert denn jetzt? Und eigentlich sind wir genau in dieser Stelle, die uns auch Esra so ein bisschen vermittelt hat. Es gibt das Hören und dann braucht es diese Reaktion. Hier ist die Reaktion, der ganze Fokus ist auf Jesus gerichtet. Und was macht der? Er sagt, heute hat sich das Schriftwort erfüllt, das ihr eben gehört habt. So, heute.
Und das ist ja eine Knallersituation. Überlegt mal, wenn wir lesen ein Gotteswort und dann sagt er, das, was ihr da gerade gelesen, ist nicht einfach toter Buchstabe. Das ist Realität. Jetzt, hier. Das ist auch wunderbar formuliert. Da steht nämlich eigentlich im griechischen Text, in euren Ohren hat es sich erfüllt. Jetzt gerade beim Zuhören ist es Wirklichkeit geworden.
Es geht also immer wieder darum, wie kann das, was wir hören, im Jetzt, im Hier, sich verändern durch das Hören, durch das Lesen und durch das, wie wir darauf reagieren. Gott sei Dank wird uns am Sonntag nicht erzählt, wie das Volk reagiert, denn anders als bei Esra sind die zwar auch, also die sind auch emotional, aber die sind eher so ein bisschen passiv-aggressiv emotional, denn Jesus wird am Ende dieser Synagogengeschichte hier in Nazareth erstmal schön aus der Stadt getrieben. Das hören wir am Sonntag nicht. Was wir aber noch hören, und damit springe ich an den Anfang des Evangeliums, den wir eben so ein bisschen ausgeklammert haben, nachdem wir also hier lesen, dass es diesen Mittler braucht, der etwas erzählt oder verkündet und nochmal ins Jetzt hineinholt von dem, was gelesen wurde. Das macht ja Jesus an dieser Stelle. Der Evangelist selbst versteht sich auch als so ein Vermittler, auch als jemand, der lebendig werden lässt und aber gleichzeitig auch festhält, sichert, was denn eigentlich an Gottes Weisung passiert. Der Anfang dieses Evangeliumstextes am Sonntag erzählt uns das Selbstverständnis des Lukas, dass er selber Mittler sein will, dieses Gotteswortes und dieses Ereignisses.
Wir begegnen, und das ist faszinierend, dem Autor des Evangeliums in seinen eigenen Worten. Das macht uns auch nochmal deutlich, wenn wir eben über Wort Gottes und so gesprochen haben, dass es eben unsere gesamte Bibel nicht vom Himmel runtergefallen ist, sondern von Menschen niedergeschriebenes Wort Gottes ist. Und hier treffen wir wirklich den Autor und der sagt uns ganz deutlich, diese Geschichte wurde schon oft niedergeschrieben, aber ich habe mich jetzt nochmal hingesetzt, um das, was sich unter uns erfüllt hat, neu aufzuschreiben, nochmal zu gucken, was erzählen die Leute, was wissen wir darüber? Und er sagt auch ganz deutlich, ich habe es nach der Reihe aufgeschrieben, ich habe es neu geordnet. Ich habe sozusagen für euch nochmal zusammengefasst, damit ihr weiter daran festhalten könnt. Also wirklich par excellence, du hast das Wort Mittler benutzt, das ist genau. Der Evangelist sagt uns, ich bin hier noch einmal ein Mittler für euch von dem, was sich ereignet hat, was ihr schon woanders nachlesen könnt, aber es muss halt nochmal, der ganzen Sache muss nochmal neu nachgegangen worden sein, damit ihr euch wirklich der Zuverlässigkeit sicher sein könnt.
Damit hast du schon die drei großen Punkte angesprochen, die ja auch unsere Linie für die Texte durch den Sonntag bilden. Und bevor wir in den dritten Text noch reingucken, ist es vielleicht gut, das nochmal zusammenzufassen. Es geht darum, dass es hier immer das Lebensbuch ist, die Schrifttexte, die ins Zentrum gerückt werden, die inszeniert werden. Es geht um denjenigen, der vorliest, also der nochmal dieses Wort der Weisung Gottes vermittelt. Es ist aber oft nicht nur der eine, sondern es sind die vielen. Das lernen wir im Buch Esra und das lernen wir eigentlich auch schon in dem Tun des Evangelisten. Es braucht nicht nur einen Mittler, sondern es braucht mehrere, die vermitteln. Und am Ende ist das vermittelnde Werkzeug der Weisung Gottes auch nicht immer nur die Person, sondern wirklich die Schrift, die uns so schön in den Mittelpunkt gerückt wird in den Texten. Und das Dritte ist, neben dem Lesen und Vermitteln, es braucht immer wieder ein Aktualisieren, eins ins Jetzt und Hier übersetzen. Und das ist eben nicht nur etwas, was im Kopf passiert oder wieder im Wort passiert, indem ich etwas erkläre, sondern auch, indem ich es greifbar werden lasse. Und da sind wir dann im Text aus dem ersten Korintherbrief, den wir am Sonntag auch noch hören.
Da sind wir bei ganz viel Text sogar. Wir sind im ersten Korinther im 12. Kapitel und da lesen wir die Verse 12 bis 31.
Am Sonntag könnte es einem fast so gehen wie den Menschen im Buch Nehemia, vom Morgen bis zum Mittag. Aber wir hoffen, dass dann ein bisschen zügiger gelesen wird und es sich nicht ganz so dehnt. Aber es ist viel Text am Sonntag.
Es ist viel Text, der sich aber auch gut zusammenfassen lässt. Im Endeffekt geht es um das große Bild, was wir auch alle kennen, dass die Gemeinde eben der Leib Christi ist. Und dann haben wir so einen Vers 27, der es gut auf den Punkt bringt. Da heißt es, Ihr aber seid der Leib Christi und jeder Einzelne ist ein Glied an ihm. Für uns jetzt aber entscheidend ist der folgende Vers, von dem ausgehend wir unsere Linie weiterverfolgen wollen.
Wenn ihr jetzt sagt, das ist vielleicht ganz klein bisschen zu knapp zusammengefasst hier und euch wundert, dann schaut unten in die Shownotes, da sind ja auch immer die Auslegungen verlinkt und dann werdet ihr auch finden, was grundsätzlich so zum ersten Korintherbrief und zu der Passage von uns schon geschrieben ist.
Jetzt aber zu diesem Vers 28. Ich lese ihn mal vor. So hat Gott in der Kirche die einen erstens als Apostel eingesetzt, zweitens als Propheten, drittens als Lehrer.
Das klingt doch erstmal sehr irgendwie nach Ämtern, könnte man meinen.
Das klingt fast hierarchisch, finde ich.
Ja, ist aber überhaupt nicht so gedacht. Und das ist das Spannende hier beim Paulus. Er sagt, Gott hat eingesetzt, das klingt sehr, sehr formal, meint aber tatsächlich Gott beruft, ja, also gut, Gott ruft zu bestimmten Tätigkeiten. Und diese Tätigkeiten, so wie wir das in der letzten Woche auch gehört haben, mit den Geistesgaben, die müssen sich zusammensetzen. Keine von denen ist für sich alleine selbstständig irgendwie wirklich hilfreich. Es braucht die Apostel, das sind die, die tatsächlich die Weisung, also die Schrift auch wieder hineintragen, die auch von Generation zu Generation überliefern, so könnte man sagen, immer wieder ins Jetzt und Hier weiter vermitteln. Es braucht die Propheten, die erleben wir ja auch in der Schrift durch und durch. Es sind diejenigen, die immer wieder aktualisieren, die auf das Jetzt und Hier, das Wort Gottes, das hineingetragen wurde, eben übersetzen. Und es braucht die Lehrer, das sind diejenigen, die helfen. Das ist beim Nehemia im Prinzip diejenigen, die etwas erklären, die versuchen, uns zu vermitteln, was es denn mit diesen Weisungen Gottes auch heute zu tun hat.
Und jetzt könnte man sagen, diese drei Ämter sind alle sehr wortlastig. Und genau das ist eine wichtige Beobachtung. Denn nochmal, wenn wir allein beim Wort bleiben würden, liefe das ganze Gefahr, relativ schnell wieder zu einem toten Buchstaben zu werden oder, wenn man Pech hat, zu leeren Worten. Aber der Vers 28 geht weiter und sagt sehr, sehr deutlich, ja, ferner verliere auch, und dann werden ganz viele Sachen aufgezählt, Kraft, Machttaten, Krankheiten heilen etc. Denn das, was in diesem Wort Gottes grundgelegt ist, muss ja in der Realität auch erfahrbar sein, nicht nur als Wort hörbar, sondern wirklich Realität werden. Und dafür braucht es eben die ganze Gemeinde, jedes einzelne Gemeindemitglied mit den Geistesgaben, die jeder bekommen hat. Und so wirkt der Geist dann auf ganz vielen verschiedenen Ebenen, in ganz vielen verschiedenen Dimensionen in der Gemeinde und in der Welt.
Man könnte in gewisser Weise auch sagen, wir brauchen natürlich das Wort, das uns immer wieder neu inspiriert und das auch mit dieser Idee des Heute, was hier aus den Texten so deutlich herausgesprochen ist, aus dem Buch Nehemia, aber auch aus dem Lukas-Evangelium. Wir brauchen das Wort, das immer wieder ein Heute und einen Neuanfang mit sich bringt. Und dazu braucht es auch Menschen, die mit diesem Wort leben und dieses Wort deuten können. Aber es braucht eben am Ende dieses Heute, das sich nur Bahn brechen kann, indem wir es tun, indem wir Machttaten wirken, indem wir heilen, indem wir helfen, indem wir leiten. All das, was der Paulus hier aufzählt. Und nur gemeinsam, so wie wir das wirklich bei den Geistesgaben schon gelernt haben, nur gemeinsam hilft es, dass es allen nützt und dass am Ende eine Gemeinschaft im Glauben und eine Gemeinschaft, die auf diesem lebendigen Buch beruht, auch wirklich wachsen kann.
Und das finde ich wunderschön in einem kurzen Satz zusammengefasst bei der zweiten Lesung, wie denn Gemeinde sein soll, in all ihren Gliedern, eben nicht hierarchisch, sondern alle Glieder sorgen einträchtig füreinander. Jeder trägt mit seiner Geistesgabe dazu, dass die Gemeinde gemeinsam eben wirklich dieses Wort Gottes in der Welt erlebbar werden lässt, Realität werden lässt, eben wirklich zum Ort des Wortes Gottes wird.
Ist das auch schon der Vers, den du für diese Woche mitnimmst?
Das denkst du dir. Nein, ich habe einen anderen Vers noch dazu.
Da bin ich gespannt.
Ich kann es auch ganz kurz machen. Dann mache ich es ganz kurz. Ich habe es vorhin schon ganz kurz anklingen lassen. Ich finde dieses, beim Evangelium, finde ich diese Feststellung so unglaublich gut von Jesus. Heute hat sich das Schriftwort, das ihr eben gehört habt, erfüllt. So heißt es in der revidierten Einheitsübersetzung. Aber im griechischen Text steht da, heute hat sich das Schriftwort in euren Ohren erfüllt. Und ich finde, in der Linie, die wir besprochen haben, ist es auch so ein bisschen das, ja, man kann so das Wort Gottes lesen und man kann es hören, aber wir lechzen doch danach, dass dieses Wort sich wirklich in unserem Verstehen auch erfüllt, dass es unser Verstehen so ergreift, dass es bei uns zu lebensförderndem Wort wird, unser Leben beeinflusst, im positiven Sinne unser Leben führt, dass wirklich dieses Wort Gottes, das, was eben Menschen im Angesichte Gottes niedergeschrieben haben für uns, sich in unserem Ohr als Wahrheit erfüllt und uns antreibt. Und das ist wunderbar. Ich möchte am Sonntag da sitzen und in meinen Ohren spüren, wie sich das Wort da erfüllt.
Vielen Dank, lieber Till, für deine Anregung aus dem Text für die Woche. Ich nehme tatsächlich etwas aus dem Buch Nehemia mit, nämlich das Ende, das wir so ein bisschen kursorisch nur in den Blick genommen haben. Da heißt es dann, nachdem Esra und Nehemia sagen, jetzt seid aber nicht traurig und weint nicht und so, da heißt es dann nämlich auch noch, nun geht, haltet ein festliches Mahl und trinkt süßen Wein, schickt auch denen etwas, die selbst nichts haben, denn heute ist ein heiliger Tag. Und dann kommt nochmal dieser Aufruf, macht euch keine Sorgen, die Freude am Herrn ist eure Stärke. Also das ist nicht nur ein Zusammenkommen, um das Wort zu hören, sondern da ist sofort auch wirklich diese Sendung, von der wir so oft sprechen, mit drin. Nun geht, haltet ein festliches Mahl, trinkt süßen Wein. Das gesendet werden ist aber auch nicht eins in die Vereinzelung, sondern es geht darum, die Gemeinschaft fortzusetzen. Das heißt also, die Texte am Sonntag zeigen uns, es geht darum, dieses Buch lebendig werden zu lassen, aus dem wir Sonntag für Sonntag hören und lesen, es lebendig werden zu lassen, auch dass es uns bewegt. Aber wenn wir dann rausgehen, dann geht es nicht darum, dass jeder Einzelne für sich was daraus macht, sondern dass wir auch wirklich dieses Gemeinschaftserlebnis des Lesens auch in ein Gemeinschaftserlebnis des Miteinander-Unterwegsseins fortsetzen. Also haltet ein festliches Mahl, trinkt süßen Wein. Da geht es nicht um jeden Einzelnen, sondern dass man das gemeinsam tut und dass man es nicht nur, also dass man nicht nur sich selbst im Fokus behält. Schickt auch denen etwas, die selbst nichts haben. Das finde ich total bewegend in diesem Text, dass es immer auch darum geht, den anderen im Fokus mitzubehalten und nicht nur selbst darum zu gucken, dass etwas für mich lebendig wird, dass sich für mich Wirklichkeit verändert, sondern es geht nur, wenn alle etwas davon haben.
Jetzt zum Abschluss unserer Folge laden wir euch herzlich ein, runter in die Shownotes zu gehen und den Texten nachzuhören, nachzuspüren, sie nochmal zu lesen. Und wenn ihr wollt, könnt ihr die Texte auch mit Hilfe unserer Kommentierung noch vertiefen. Und wenn ihr wollt, könnt ihr auch euer Bibellesen mit anderen teilen. Vielleicht, das wäre auch nett für uns, weist ihr eure Freunde, Bekannten, Priester, Lektoren in der Gemeinde, euren Bibelkreis auf unseren Podcast hin und sagt, dass wir alle gemeinsam da auf dem Weg sind, durch die Bibel, durch das Lesejahr hindurch und so ein bisschen Werbung macht für unser gemeinsames Projekt.
Wann, wenn nicht an diesem Sonntag, wo wir so viel über das Buch gesprochen haben, macht es Sinn zu sagen, euch und allen, die ihr dazu einladet, viel Freude beim Bibelentdecken.